Guten Morgen. Ich grüße Sie auch ganz herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Gottesdienst unter dem Thema die Endzeit. Vorher möchte ich selbst auch noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir, dass wir uns so frei versammeln dürfen hier, dass du mitten unter uns bist und wirke jetzt auch durch deinen Heiligen Geist, Herr, sprich du zu unseren Herzen, sprich du durch dein Wort und dass wir auch etwas für unser persönliches Leben mitnehmen können, Herr, aber dass wir auch erkennen, wer du bist, wie groß und wunderbar du bist. Amen. Ja, die Endzeit ist heute das Thema. Es ist vielleicht nicht ganz so, wie Sie sich das vorstellen, aber Sie werden gleich merken, worauf ich hinaus will. Wie lange dauert denn eigentlich die Endzeit schon? Und wenn man verschiedene Christen fragt, wird man verschiedene Antworten bekommen. Wenn wir zurückgucken in die Geschichte der Christenheit, haben sich schon viele Christen für in der Endzeit lebend gehalten. Zum Beispiel schon in der Generation nach den Aposteln, wenn wir da die alten Briefe und Schriften der Christen damals lesen, zum Beispiel hat der sogenannte Barnabasbrief damit gerechnet, dass jetzt bald der Antichrist kommt, weil der Tempel in Jerusalem zerstört ist. Und darum hat der Autor gesagt, jetzt habt Acht in den letzten Tagen, schaut, wie ihr lebt, denn gleich kommt der Antichrist und dann kommt das Gericht. Also passt auf, wir sind nicht mehr lang hier auf Erden. Auch andere aus dieser Zeit haben gesagt, bald kommt der Herr, das Ende ist gekommen, wir leben in den letzten Tagen, seid bereit. Gut, das sind jetzt etwa 1900 Jahre her. Seitdem ging es aber weiter, zum Beispiel Tertullian, der hat im 3. Jahrhundert gelebt, auch er war überzeugt, jetzt muss bald der Herr kommen. Im Römischen Reich, in dem er gelebt hat, war es so, dass es mit der Christenverfolgung auf und ab geht. Mal hatten die Christen Frieden, Freude und Eierkuchen, mal hatten sie weniger Freude und in seiner Zeit wurde die Christenverfolgung besonders stark. Und er kam zur Überzeugung, das müssen die Geburtswehen des Tages des Herrn sein. Diese schreckliche Verfolgung, schlimmer kann es fast nicht mehr werden. Und darum hat er sich gesagt, jetzt bald kommt der jüngste Tag, jetzt bald kommt unser Herr zurück. Dieser Meinung hat sich nicht erfüllt. Der Herr ist immer noch nicht gekommen. Im Mittelalter war es auch so, dass die Leute mit dem Herrn gerechnet haben. Zum Beispiel ein gewisser Bernard von Clairvaux war ein Mönch. Das hat ihn nicht davon abgehalten, auf Jesus zu warten. Er hat sich gesagt, jetzt kommt bald der Antichrist aus der Kirche heraus. Er hat die Verdorbenheit der Kleriker und der Priester gesehen und hat sich gesagt, bald muss jetzt der Herr kommen und den Antichrist mit dem Hauch seines Mundes vernichten. Und er hat auch in den Prophezeiungen der Bibel, zum Beispiel in den Endzeitreden Jesu, viele Hinweise gesehen, dass jetzt bald der Herr kommt. Das war im 12. Jahrhundert. Der Herr ist nicht gekommen. Nach ihm trat dann ein anderer auf, den wir recht gut kennen, oder mehr kennen, sein Name zumindest, Martin Luther. Und wissen Sie, warum er so die Reformation hat durchsetzen können, warum er feststehen konnte? Weil er überzeugt war, in der Endzeit zu leben, in den letzten Tagen. Er hat die Reformation für ein Zeichen des Endes gehalten, nach den Endzeitreden unseres Herrn in Matthäus 24, dass das Evangelium auf aller Welt verkündigt wird und dann kommt er wieder. Martin Luther hat gemeint, jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Jetzt kommt der Herr, der Antichrist, das muss der Papst sein oder das Papsttum. Der Antichrist ist bekannt geworden, also muss der Herr bald kommen. Und dann, damals war ja noch das türkisch-osmanische Reich, das stand vor den Toren Wiens. Da hat der Martin Luther den Propheten Daniel gelesen und sich gesagt, das muss das kleine Horn des Tieres sein. Also es passt doch alles zusammen, jetzt gleich kommt der Herr wieder, um endlich seine Gemeinde zu erlösen. Und der Herr ist nicht gekommen. Aber das hat die Christen nicht davon abgehalten, mit ihrem Herrn zu rechnen. Auch nach Martin Luther, zum Beispiel im 17. Jahrhundert in England. Dort gab es eine Gruppe von Kirchenführern, die damals tonangebend waren, die sogenannten Puritaner für eine kurze Zeit. Und die haben sich auch gesagt, der Herr muss bald kommen, bald wird auch die endzeitliche Bekehrung der Juden stattfinden, wie es die Bibel prophezeit hat. Und da kamen sie auf die Idee, wenn das passieren wird, werden wir jetzt alle Juden zurück nach England holen. Im Mittelalter hatten nämlich der König die Juden aus dem Land gejagt. Jetzt haben sie in einer aufwendigen, kostenspieligen Aktion die Juden wieder zurückgeholt und sich gesagt, bald kommt der Herr, die Juden bekehren sich und wir wollen vorbereitet sein. Aber der Herr ist nicht gekommen. Und so ging es weiter im 18. Jahrhundert in Amerika. Ein gewisser Jonathan Edwards, kennen vielleicht einige seinen Namen, auch er war überzeugt, der Herr kommt bald, denn in seiner Zeit war gerade eine Erweckung in den Kolonien und er dachte, das ist jetzt der Anfang von der Verbreitung des Evangeliums und dann kommt jetzt wirklich der Herr und er hat sogar die Zeitung genommen, das kennen vielleicht einige, und geguckt, was für Meldungen da sind und es verglichen mit den Prophezeiungen der Bibel und sich gesagt, jawohl, jetzt kommt der Herr, ich weiß es, ich sehe es, er kommt bald, er kommt vielleicht noch zu meinen Lebzeiten. Der Herr ist immer noch nicht gekommen. Es geht weiter. Im 19. und 20. Jahrhundert entstand eine besonders ausgeprägte Endzeiterwartung unter vielen Christen und sie sagten sich, wenn das Volk Israel in sein Land zurückkehrt, dann muss der Herr aber kommen. Und so haben sich viele Christen, vor allem in England, dafür eingesetzt, dass doch die Juden zurück in das Land kehren können. Auch Politiker unter ihnen. Die sogenannte Balfour-Erklärung, der Roger Liebe hat sie mal erwähnt, ist eigentlich auch entstanden, weil in der Zeit viele Christen überzeugt waren, das muss jetzt geschehen, damit der Herr kommen kann. Und dann kam Israel in sein Land. Und viele in den 40er, 50er Jahren, unter ihnen auch mein Großvater, haben gesagt, aber jetzt muss der Herr wirklich bald kommen. Israel ist jetzt versammelt als Nation, sie kommen aus allen Ländern zurück, nur noch diese eine Generation und dann kommt der Herr, er kommt bald und Gog und Magog, das müsste Russland sein. Es passt so vieles wieder mit der biblischen Prophetie überein. Diese Generation ist jetzt fast ausgestorben und der Herr ist immer noch nicht gekommen. Nun ist die Frage, wer hat denn jetzt hier recht mit seiner Endzeiterwartung? Meine Antwort ist alle. Jede Generation hat richtig darin gehandelt, dass sie ihren Herrn erwartet hat. Jede Generation hat auf ihre Weise Recht zu sagen, wir leben in der Endzeit und der Herr kommt bald, ihr müsst bereit sein. Kann sein natürlich, dass nicht alle die Zeichen richtig gedeutet haben, wenn wir jetzt 2000 Jahre zurückblicken, aber ihre Haltung war genau richtig, nämlich mit ihrem Herrn zu rechnen. Und das sehen wir eben in dem Bibeltext, den der Jonathan vorgelesen hat und den möchten wir gemeinsam noch einmal lesen, Hebräer 9, ab Vers 24 bis Vers 28. Hebräer 9, ab Vers 24 bis Vers 28. Denn Christus ist nicht eingegangen in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Auch nicht, damit er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut. Sonst hätte er oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen, zur Errettung. Der Text sagt hier, in der Vollendung der Zeitalter wurde die Sünde abgeschafft. Diese Vollendung der Zeitalter ist vor 2000 Jahren geschehen und seitdem läuft das letzte Zeitalter, seitdem läuft eigentlich die Endzeit, wie die Bibel sagt, seit Jesus Christus gekommen ist. Und wir wollen uns diesen Text etwas näher anschauen, auch im Kontext des Hebräerbriefes, und uns überlegen, was das in Bezug auf unsere Überzeugung heißt, dass wir tatsächlich in der Endzeit leben. Es kann vielleicht sein, weil ja jetzt 2000 Jahre vergangen sind, das uns vielleicht gar nicht mehr so richtig innerlich bewusst ist, was für ein einschneidendes Ereignis es war. Als Gottes Sohn Mensch wurde, über diese Erde wandelte und am Ende am Kreuz von Golgatha starb und aus den Toten auferstand. Das war etwas, was noch nie da gewesen ist und so auch nie wieder geschehen wird, dass Gott selbst Mensch wird, dass es plötzlich heißt, Gott mit uns, mitten unter uns, was um die Menschen zu erlösen. Das war so ein einschneidendes Ereignis, so unfassbar, dass damit wirklich das Ende der alten Welt, wie sie bis dahin existiert hat, angefangen hatte. Es war der Auftakt tatsächlich zu etwas völlig Neuem. Und das sehen wir hier in Vers 24, wo es heißt, dass Christus nicht eingegangen ist in das mit Händen gemachte Heiligtum, ein Gegenbild des Wahrhaftigen, sondern in den Himmel selbst. Bis zu diesem Zeitpunkt war es so, dass man sich Gott eigentlich nur im Volk Israel ein bisschen nähern konnte, indem nämlich die Priester Opfer darbringen im Heiligtum, im Tempel und indem wenigstens einmal im Jahr der Hohepriester in das Allerheiligste gehen darf, um dort vor Gott zu opfern, zur Versöhnung der Menschen. Aber jetzt wo Jesus Christus gekommen ist, hat sich diese Ordnung aufgelöst. Diese komplizierte Ordnung, da man gar nicht so richtig vor Gottes Thron erscheinen kann, ist vorbei. Jetzt ist Jesus Christus gekommen und er ist in den Himmel aufgefahren, in das wahre Heiligtum, um jetzt Gott dem Vater ein Opfer vorzulegen, das genügt für alle Zeit, sodass nie wieder dem Herrn geopfert werden muss, damit Sünden gesühnt werden. So sagt er, dass der Herr Jesus jetzt, Vers 24, vor dem Angesicht Gottes für uns erschienen ist. Und Vers 25, und auch nicht, damit er sich selbst oftmals opferte, wie der Hohepriester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbart worden, zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Der Hebräerbrief ist eigentlich eine Beweisführung, dass der alte Tempeldienst, der zum Zeitpunkt des Hebräerbriefes noch existierte, dass der jetzt hinfällig geworden ist, dass es vorbei ist, dass man sich nicht mehr durch den Tempel und durch Rituale Gott nähern muss, sondern dass jetzt der Gottessohn, Jesus Christus, der Ewige, der Mensch geworden ist, einen Leib von Gott dem Vater erhalten hat, wie wir in Vers 5 von Kapitel 10 sehen. Er hat einen Leib von Gott dem Vater erhalten. Er hat diesen Leib geopfert für uns, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Er ist auferstanden und er ist in den Himmel gefahren, um dort jetzt für diejenigen, die an ihn glauben, einzustehen. Ähnlich also wie dem Hohepriester im Alten Bund, der einmal im Jahr im Allerheiligsten erschien, um für das Volk einzustehen, so steht der Herr Jesus jetzt alle Zeit vor Gott dem Vater für die ein, die an ihn glauben. Und er hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt, sagt der Hebräerbrief. Er hat jetzt die Herrschaft in einem unsichtbaren Reich bisher angetreten und er sitzt zur Rechten des Vaters und er ist gleichzeitig, bildlich gesprochen, vor dem Vater und er setzt sich vor seine Erlösten ein. Er ist erschienen vor dem Angesicht Gottes für uns, die wir an ihn glauben, um uns sicher in den Himmel zu bringen. Wissen Sie, was das bedeutet für Sie als Gläubige? Ich habe schon einmal eine Botschaft darüber gehalten, darum möchte ich nicht nochmal ins Detail gehen. Es ist übrigens, wer ist Jesus? Aber das bedeutet, dass was auch geschieht, was wir auch tun, da ist einer im Himmel, der sich für uns einsetzt, der immer wieder sagt zum Vater, ja, er oder sie hat jetzt versagt, er hat sich deiner nicht würdig erwiesen, aber siehst du, ich habe damals in der Vollendung der Zeitalter dieses Opfer dargebracht, dieses eine Opfer, mein eigen Leib habe ich brechen lassen, mein Blut habe ich vergossen und es hat genügt, ich habe den Tod besiegt, ich bin auferstanden, ich bin in den Himmel gefahren, ich habe dir das Opfer vorgelegt und du hast es akzeptiert. Du kannst dieses Kind, das wir erlöst haben oder das ich erlöst habe, nicht verstoßen. Was auch passiert, der Herr Jesus Christus steht für uns ein und sorgt dafür, dass wir sicher im Himmel ankommen. Oder wie es Hebräer 4 sagt, dass wir jetzt deswegen Freimütigkeit haben, vor den Thron der Gnade zu treten, wenn wir beten, damit wir rechtzeitig Hilfe empfangen und Barmherzigkeit und Gnade. Wenn Sie also beten, müssen Sie nicht zuerst nachdenken, bin ich jetzt rein und super und toll genug, um zu beten, wird mich Gott anhören? Nein, er wird Sie immer anhören, weil Jesus Ihr Stellvertreter ist, weil er Ihr hoher Priester ist. Er ist der wahre hohe Priester. Er ist in das wahre Heiligtum eingegangen und wie wir dann im Vers 25 von Hebräer 9 sehen, er hat auch das wahre Opfer dargebracht. Er hat sich selbst geopfert und er opfert sich selbst nicht immer wieder, sondern er hat sich einmal geopfert. Und dieses eine Opfer reicht für alle Zeit, für alle, die an ihn glauben. Und das ist etwas, was die Leute vorher nicht gekannt haben, bevor Jesus kam. Bevor Jesus kam, hatte man nicht diese Zuversicht, sich zu sagen, ach, Herr, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist. Ich danke dir, dass ich sicher in deiner Hand bin. Nein, wenn jemand gesündigt hat und so richtig gefallen ist, musste er wie David beten, oh Herr, bitte nimm nicht deinen Heiligen Geist von mir. Herr, verstoße mich nicht von deinem Angesicht. Herr, oh, vergib mir. Eigentlich weiß ich ja, dass ich nicht vor dir bestehen kann, aber sei mir doch irgendwie trotzdem gnädig. Diese Zeiten sind vorbei. Mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes und seiner Himmelfahrt ist diese Zeit endgültig vorbei. Oder wie es Offenbarung 12 zeigt, der Satan hat kein Recht mehr, die, die zu Jesus gehören oder die zu Gott gehören, anzuklagen. Er hat nichts mehr zu melden. Er konnte im alten Bund noch Hiob anklagen. Er konnte noch diesen Priester anklagen, den Josua. Und theoretisch hätte Gott sagen können, ja, du hast recht, sie haben gesündigt, sie können in meiner Gegenwart nicht bestehen. Aber jetzt kann Jesus sagen, sie können nicht bestehen, aber ich habe alles für sie vollbracht. Ich habe die Sünde abgeschafft. Es ist eine interessante Formulierung, die hier der Hebräerbrief verwendet in Vers 26b, dass diese Erscheinung unseres Herrn Jesus sein Opfer die Abschaffung der Sünde ist. Eine Frage. Ist jetzt keine Sünde mehr in der Welt? Ist seit 2000 Jahren diese Welt sündenlos? Ja, ihr Lachen verrät es schon. Nein, das ist ein bisschen eine doofe Frage. Natürlich nicht. Die Welt ist ganz und gar nicht sündenlos. Sind wir sündenlos, wenn wir uns bekehrt haben? Nein und ja. Nein, wir sind es nicht in unserem Verhalten, das ist so. Meine Frau kann ein Lied davon singen, dass ich noch ganz und gar nicht sündenlos bin. Aber unserer Stellung nach jetzt, wenn wir an Jesus Christus glauben, ist die Sünde abgeschafft worden. Wir sind durch den Glauben in ihn hinein versetzt worden. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Und wenn wir sterben, das ist der Lohn der Sünde, dann sterben wir doch nicht. Weil nur unser Leib abstirbt, aber wir gehen sofort mit unserem Geist zum Herrn und wir haben die Hoffnung und die Sicherheit, dass wir auferstehen werden, also auch unser Leib, weil unser Herr Jesus Tod und Sünde und den Teufel besiegt hat. Wir können aufschlagen Hebräer Kapitel 2. Hebräer 2 steht Folgendes. Hebräer 2, Vers 14. Ich lese ab Vers 14. Hebräer 2, ab Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er, also der Herr Jesus, in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte mache, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel, und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Bis soweit. Jesus hat uns, wenn wir an ihn glauben, von der Todesfurcht und vom Teufel befreit. Wir müssen nichts mehr fürchten. Wir kommen sicher im Himmel an. Die Sünde ist abgeschafft worden, auch wenn wir selber versagen, auch wenn wir selber immer noch in diesem alten Leib sind. Jesus hat durch sein Opfer und durch seine Auferstehung und durch seine Himmelfahrt die Sünde abgeschafft für alle, die an ihn glauben. Es steht nicht mehr zwischen Gott und den Menschen. Jetzt steht zwischen Gott und den Menschen nicht mehr unsere berghohe Sünde. Jetzt steht zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott. Er ist uns gleich geworden, damit wir ewiges Leben erhalten können. Und das eben war so und ist so ein einschneidendes Ereignis, dass es die Bibel als die Vollendung der Zeitalter bezeichnet. Wenn wir im Hebräerbrief weiterlesen, dann sehen wir in Hebräer 1, Vers 2, dass Gott der Vater jetzt in Vers 2 am Ende dieser Tage zu uns redet. Das Ende der Tage ist gekommen, seit Jesus Christus gekommen ist. Hebräer 10 sagt uns in Vers 19 folgendes. Hebräer 10, Vers 19 bis 20. Dass wir nun, Brüder und Schwestern natürlich, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch. In seinem Leib, als Mensch, hat Jesus uns einen völlig neuen und lebendigen Weg eröffnet, den es vorher nicht gegeben hat. Und darum hat der Hebräerbriefautor die Zuversicht zu sagen in Vers 37, denn noch eine ganz kleine Zeit und der Kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Das ist die Erwartung des Hebräerbriefes. Noch eine ganz kleine Zeit und der Herr wird kommen. Er hat sein Opfer dargebracht, er hat alles vollbracht. Der Sieg ist vollbracht worden. Jetzt steht der Herrschaft Gottes auf dieser Erde und über das ganze Universum nichts mehr im Wege. Er wird bald kommen. Und das sehen wir auch in den anderen Briefen der Apostel, wenn man sie liest, interessanterweise. Immer wieder dieser Hinweis, dass das Ende gekommen ist. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Stelle lesen. Wenn Sie mitschreiben wollen, können Sie aufschreiben. Einzelne Stellen möchte ich aufschlagen. Aber zum Beispiel Paulus in Römer 13, Vers 12, sagt er eigentlich sinngemäß, dass wir jetzt gottesfürchtig leben sollen, da der Tag herannaht, da die Nacht bald vorbei ist. Und in 1. Korinther 10, Vers 11 sagt er Folgendes, und das möchte ich aufschlagen. 1. Korinther 10, Vers 11. Dort sagt der Apostel Paulus Folgendes über die Dinge, die im alten Bund geschehen sind. Sagt er, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, und jetzt kommt es, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Das hat er vor 2000 Jahren den Christen gesagt. Auf uns ist das Ende der Zeitalter gekommen. Und in Philipper 4, Vers 7 sagt er, dass der Herr nahe ist. Und im 1. Thessalonicher Brief sehen wir, dass er damit rechnet, dass der Herr zu seinen Lebzeiten doch wiederkommen könnte. Und er lobt die Christen in Thessalonich dafür, dass sie auf ihren Herrn warten. Dasselbe auch bei Petrus. Er sagt, dass das Ende aller Dinge nahe ist, sagt er im 1. Petrusbrief. Er sagt in 1. Petrus 1, Vers 25, dass jetzt in den letzten Tagen Jesus erschienen ist und sein Opfer gebracht hat. Dasselbe auch beim Apostel Johannes. Was sagt Johannes in 1. Johannes 2, Vers 18? Er sagt, Kinder, Es wird einmal eine letzte Stunde kommen, da wird der Antichrist kommen. Was steht wirklich in 1. Johannes 2, Vers 18? Er sagt, Kinder, jetzt ist die letzte Stunde. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Er hat gesagt, jetzt ist die letzte Stunde, das wissen wir, weil jetzt schon viele Antichristen geworden sind. Wieso kann er das sagen? Der Antichrist ist ja noch nicht gekommen, dieser antichristliche letzte Weltherrscher. Wieso sagt er das? Weil jetzt der wahre Christus bekannt geworden ist. Jetzt weiß oder sollte Israel wissen, und jetzt sollte es die ganze Welt wissen, der verheißene Messias und Menschensohn und König der Welt ist gekommen im Fleisch, Mensch geworden, Jesus Christus. Und wer ihn ablehnt, ist ein Antichrist. Wer leugnet, dass Jesus als Mensch gekommen ist, wer leugnet, dass der Gottessohn Mensch geworden ist, wer leugnet, dass der Erlöser und König der Welt bereits gekommen ist, der ist ein Antichrist. Und daher wissen wir, dass jetzt, wie Johannes sagt, dass jetzt die letzte Stunde ist. Dasselbe sagt auch Jakobus in Kapitel 5 seines Briefes. Er sagt, der Tag der Wiederkunft unseres Herrn ist nahe. Der Richter steht vor der Tür. Er kommt bald. Und sogar Judas rechnet damit. Er sagt in Judas 1, Vers 18 folgendes. Judas 1, Vers 18. Sagt er, jetzt muss ich den Vers nur noch finden. Ah ja, genau. Er sagt folgendes. Judas 1, Vers 18 zu den Christen. Dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandern. Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Und er warnt in seinem Brief vor genau diese Spötter. Judas sagt also, die letzten Zeiten, das Ende der Zeit ist jetzt da. Jetzt sind die Spötter da, die den Geist nicht haben. Und es ist auch interessant, dass am Pfingsten, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, Petrus davon spricht, dass Joel das in Bezug auf die letzten Tage sagt, dass jetzt der Geist kommt. Und Judas bestätigt wieder, die, die den Geist nicht haben, das sind die Spötter der letzten Tage. Dass der Heilige Geist dann tatsächlich auf die Menschen herabgekommen ist am Pfingsten, ist auch ein Zeichen der Endzeit. Sie müssen sich das jetzt mal vorstellen, so in der Praxis. Das Alte Testament hat angekündigt, dass Gott einmal bei den Menschen leben wird. Dass er mitten unter seinem Volk leben wird. Dass er mitten unter ihnen gegenwärtig sein wird. Der Prophet Jesaja hat sogar angedeutet, dass die Tempelordnung einmal nicht mehr nötig sein wird. Und dann erscheint plötzlich Christus. Und er sagt, dass er der wahre Tempel ist. Und dann stirbt er. Und er steht aus den Toten auf. Und er fährt in den Himmel auf. Und er schickt seinen Heiligen Geist. Das erschüttert die Apostel so sehr, dass sie das für ein Zeichen der letzten Tage sehen. Und dann später erklärt der Apostel Paulus, dass wir durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist zu einem Tempel Gottes im Herrn geworden sind. Und dass jetzt die Fülle Gottes in uns wohnt, durch das Opfer, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Das ist ein Endzeitereignis. Das hat es noch nie vorher gegeben, die 6000 und noch mehr Jahre, die es vorher gegeben hat, dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in Menschen Wohnung nimmt, dass er jetzt seine Versammlung, die an ihn glauben, sein Tempel nennt. Dass er jetzt sagt, ich wohne mitten unter euch und ihr werdet einmal bei mir sein und ich werde einmal tatsächlich auf die Erde kommen und mitten unter den Menschen wohnen. Die Versprechungen der Propheten werden sich buchstäblich erfüllen. Aber stellen Sie sich das einmal vor, dass das jetzt wirklich geschehen ist, als Jesus kam, dass Gott mitten in den Menschen leben kann, durch seinen Heiligen Geist, durch die, die an Jesus Christus glauben. Das ist Endzeit. Und darum haben die ersten Christen, haben die Apostel Und alle, die nach ihm kamen, mit Recht mit der sofortigen Wiederkunft ihres Herrn gerechnet. Denn es gibt jetzt nichts mehr, was den Herrn noch aufhalten könnte, außer eines. Und das erklärt der Apostel Petrus in 2. Petrus 3. Es gibt nur einen Grund, warum Jesus in diesen 2000 Jahren noch nicht wiedergekommen ist. Und das ist folgender. 2. Petrus 3. Jetzt muss ich nur gucken, ab wo ich lesen werde. Ab Vers 4. Dort spricht Petrus über die Spötter, die sagen, Vers 4, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn nach ihrem Willen ist ihnen dies verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt von Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt für das Feuer, behalten auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus, wie es einige für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Warum ist der Herr Jesus entgegen der Erwartung vieler in den 2000 Jahren vor uns noch nicht gekommen? Weil er langmütig ist, weil er noch Menschen retten will, weil er langmütig gegen uns ist. Der Roger Liebe hat es einmal so erklärt, er sagt, er ist langmütig gegen uns. Das heißt, er will zum Beispiel auch, dass unsere Angehörige oder unsere Freunde zum Herrn finden. Und so wartet der Herr Jesus immer noch. Und für ihn sind 2000 Jahre nur 2 Tage. Was sind diese 2000 Jahre im Vergleich mit der Ewigkeit, die noch kommen wird? Dieses letzte Zeitalter, in dem wir sind, diese Endzeit, ist, wie es einmal ein Ausleger gesagt hat, eigentlich nur eine Zeit der Sammlung. Er sammelt sich eine königliche Familie für sein ewiges Reich und er wird kommen und nichts hält ihn auf. Und das zeigt uns eben auch Hebräer 9, Verse 26 bis 28. Wir gehen wieder zurück zum Bibeltext. Hebräer 9, Verse 26 bis 28. In Vers 26 haben wir gesehen, dass er in der Vollendung der Zeitalter sein Opfer dargebracht hat. Und dann Vers 27 kommt in diesem Zusammenhang der Hinweis, und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal denen, die ihn erwarten, ohne Sünde erscheinen zur Errettung. Das, was wir jetzt erwarten, jetzt wo Christus bekannt geworden ist und gekommen ist und jetzt wo er zu Rechten des Vaters sitzt und sich für uns einsetzt, das, was wir jetzt erwarten, ist als nächstes Ereignis seine Wiederkunft zu unserer Errettung. Stellen Sie sich noch einmal vor, was geschehen wäre, wenn Jesus Christus bei seiner ersten Ankunft nicht gestorben wäre und das getan hätte, was die Juden sich gewünscht hätten. Er hätte sein Reich auf Erden aufgerichtet. Was wäre wohl passiert? Der Prophet Jesaja, das sagt, kündigt an, eigentlich als Verheißung, aber doch in gewisser Weise als eine Drohung, könnte man fast sagen, dass der Sünder mit 100 Jahren sterben wird. Meine Frage, gibt es irgendeinen sündlosen Menschen? Nein. Also dieses Versprechen im Alten Testament des Königreiches Gottes auf Erden, wenn Jesus das wirklich sofort aufgerichtet hätte, dann wären irgendwann alle gestorben, weil keiner hätte es ausgehalten im Reich Gottes, unter der Herrschaft Gottes, weil Gott in seinem Reich keine Sünder dulden kann. Der Sünder wäre mit 100 Jahren gestorben, wie Jesaja sagt, wahrscheinlich noch viel früher. Paulus sagt, dass Hurer und Ehebrecher und Sünder das Reich Gottes gar nicht erben werden. Das ist das Problem, das große Problem, vor dem eigentlich das Volk Gottes des alten Bundes stand, vor dem jeder Mensch steht. Keiner hat ein Recht, in Gottes Reich aufgenommen zu werden. Da hätte also noch vorher irgendwas erledigt werden müssen, damit überhaupt irgendein Mensch in das Reich Gottes hineinkommt. Und das genau hat eben Jesus Christus vollbracht durch sein Opfer. Er hat Sünde und Tod abgeschafft. Er hat den Teufel besiegt, sodass, wenn er jetzt kommt, um sein Reich aufzurichten, dass alle, die an ihn glauben, dass die Recht haben, in diesem Reich zu leben. Dass, wenn er jetzt wiederkommt und das Volk Israel sich bekehrt, dass sie keine Angst haben müssen, dass Gottes Zorn sie treffen wird, weil sie sich nicht als würdig für das Reich erweisen. Weil Jesus Christus, der wahre Israelit, der Jude aus dem Stamm Löwe, der Messias und Erretter der ganzen Welt, weil er vollkommen ohne Sünde ist und zum Stellvertreter aller wird, die an ihn glauben. Und deswegen kann jetzt jederzeit das Reich Gottes kommen. Es gibt nichts, was unseren Herrn aufhält, außer seine Barmherzigkeit mit uns. Denn er hat, noch einmal, um Hebräer 9 zu zitieren, er hat die Sünde abgeschafft. Und das, was auch immer Sie mitnehmen von dieser Botschaft, nehmen Sie doch das mit. Dieses einschneidende Ereignis, damals vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, besiegelt durch die Auferstehung und Himmelfahrt unseres Herrn. Er hat die Sünde abgeschafft. Er hat die Vollendung der Zeitalter eingeläutet. Er hat dafür gesorgt, dass jetzt die ganze Menschheit, sofern sie an ihn glaubt, das Recht hat, für immer bei Gott zu leben. Und jetzt sind die Verheißungen im Alten Testament, dass Gott mitten unter seinem Volk leben wird. Keine versteckte Drohung mehr, denn jetzt wird jeder in der Gegenwart Gottes bestehen können, der Jesus Christus als sein Stellvertreter hat. Wenn wir die Briefe des Apostels Paulus lesen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 9 bis 10, wo er die Thessalonicher lobt, eben für ihre Erwartung des Herrn Jesus, oder 1. Thessalonicher 4, Verse 15 bis 17, das wollen wir einmal gemeinsam lesen, dann sehen wir, dass tatsächlich die Wiederkunft des Herrn, verbunden auch mit seinem Gericht über diese Erde, jederzeit möglich ist. 1. Thessalonicher 4, Verse 15 bis 17. Jetzt habe ich mir eine falsche Stelle aufgeschrieben und das macht nichts. Die ist nämlich auch sehr gut. Ich lese einfach weiter. Also ab Vers 17. Nein, ab Vers 16 lesen wir. Diese wunderbare Hoffnung der Entrückung. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Interessant ist, wie hier Paulus formuliert. Er sagt, wir, die wir übrig bleiben. Er hat also die Hoffnung, dass er entrückt wird. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Und nun weiter. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass ihr euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Vers 6. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wenn Jesus kommt, kommt er zu unserer Erlösung, weil wir an ihn glauben. Aber er kommt auch zum Verderben aller, die nicht an ihn glauben, und er wird das Gericht über diese Welt ausgießen. Und das kann jederzeit geschehen. Paulus sagt, dass er uns über die Zeiten und Zeitpunkte nicht weiter aufklären muss, denn was auch immer wir meinen, der Herr kommt sowieso wie ein Dieb in der Nacht. Das bestätigt auch unser Herr Jesus in den Endzeitreden in Matthäus 24 und 25. Er gibt viele Zeichen für seine Wiederkunft. Kriege und Kriegsgeschrei, falsche Propheten, Verführung, Zunahme der Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit. Nun wissen wir, wann dann der Endpunkt dieser Zunahme der Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit erreicht ist. Wir können es nicht genau wissen. Luther war überzeugt, es war in seinen Tagen erreicht. Jetzt sind viele überzeugt, es ist in unseren Tagen erreicht. Und ich hoffe, dass diese Leute recht haben. Ich schließe mich ihnen gerne an. Und das Interessante ist an dieser Haltung, der Herr Jesus lobt die Christen, die so denken. Er lästert nicht über sie und sagt, ach, diese Trottel, die wieder Zeichen sehen für meine Wiederkunft, sie sollen jetzt endlich mal aufhören, auf mich zu warten. Nein, er lobt seine Erlösten. Er sagt auf der einen Seite in Matthäus 25, ihr werdet es nicht wissen können, ihr wisst nicht, wann ich komme. Darum seid nüchtern und wachsam, ihr werdet es nicht wissen. Also egal, wie sehr wir uns auch bemühen und jedes Zeichen deuten, wir können es nicht genau wissen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass er seinerzeit die Pharisäer und die Schriftgelehrten getadelt hat, dass sie die Zeichen der Zeit nicht deuten konnten und ihn als Messias abgelehnt haben. Er hat also erwartet, dass sie die Zeichen der Zeit richtig einordnen. Und darum sagt Herr Jesus Folgendes über die, die auf ihn warten. Lukas 12, Vers 35 bis 37. Lukas 12, Vers 35 bis 37. Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Das sagt er in Bezug auf einem Gleichnis. Und er ist der Herr und wir, die wir an ihn glauben, sozusagen seine Knechte. Und was sagt er? Wen wird er bedienen in der Ewigkeit, wenn er kommt mit seinem Reich? Über wen wird er sich freuen? Wen wird er loben? Die, die sagen, ach, der Herr kommt noch lange nicht, hört jetzt endlich auf ihn zu warten und die Zeichen der Zeit zu deuten. Nein, er wird diejenigen loben, die auf ihn warten. Ja, wir ehren uns viel und wir werden uns immer wieder ehren, bis er wirklich kommt. Aber die Bibel befiehlt uns, dass wir auf ihn warten. Die Apostel, obwohl sie so inspirierte Persönlichkeiten waren und uns so viel voraus in jeder Hinsicht, sie haben nicht gesagt, gut, wir haben so Einsicht in Gottes Plan, wir wissen, es dauert noch 2000 Jahre, wir warten nicht auf unseren Herrn. Sogar die Apostel haben auf ihn gewartet. Sie hatten Sehnsucht nach der Wiederkunft ihres Herrn und Erlösers. Und da wollen wir wieder den Bogen zu Hebräer 9, Vers 27 schlagen, nein, Vers 28. Dort heißt es, dass Jesus aus dem Himmel erscheinen wird, zur Errettung für diejenigen, die auf ihn warten. Und das Wort, das hier verwendet wird für erwarten, das wird in englischen Übersetzungen mit, ich sag's mal auf Deutsch, sozusagen mit sehnsüchtig warten übersetzt. Dieses Wort erwarten drückt mehr aus, als einfach da zu sitzen und zu warten und mit den Schultern zu zucken. Es drückt aus, dass man sich danach ausstreckt, dass man ja wirklich mit seinem ganzen Sein vor Sehnsucht auf diese Stunde wartet, wo Jesus Christus erscheint, um die Seinen zu sich zu nehmen. Und darum, um den Bogen zum Anfang zurückzuschlagen zur Einleitung, ob es jetzt Tertullian war oder Bernhard von Clairvaux oder Jonathan Edwards oder mein Großvater oder andere heute, die auf die Wiederkunft des Herrn hinweisen, sie alle haben Recht. Es ist Endzeit. Der Herr könnte jetzt in diesem Moment wiederkommen und wir sollen auf ihn warten. Unser Leben soll davon bestimmt sein, dass wir auf unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus warten. Es ist interessant, dass unser Herr Jesus und auch die Apostel Aufrufe zur Nüchternheit in Verbindung bringen mit auf ihn zu warten. Also jemand, der wirklich nüchtern ist, jemand, der wirklich klar denkt, ist jemand, der auf Jesus wartet. Und so möchte ich schließen mit 1. Petrus 1, Vers 12. 1. Petrus 1, Vers 12. Eben in Bezug auf die Nüchternheit. Jetzt habe ich die falsche Stelle aufgeschrieben. Ich kann euch sagen, worum es geht in diesem Vers. Vers 13 ist einfach der nächste Vers. Also, Offenbarung. 1. Petrus 1, Vers 13. Der Aufruf des Petrus an die Gläubigen seiner Zeit und auch an uns 2000 Jahre später. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir für dein Wort und wir danken dir auch für die Erwartungshaltung, die auch dein Wort ausdrückt, Herr, die schon die Apostel hatten, die auf dich, Herr Jesus, gewartet haben. Und ich bitte dich auch für uns, für mich persönlich, dass wir wirklich auf dich warten, dass das unser Leben bestimmt, dass wir deswegen uns auch anspornen zu lassen, zu evangelisieren, heilig zu leben, dich zu verherrlichen, Herr, weil du wirklich bald kommen könntest, weil du alles für uns vollbracht hast. O Herr, schenk uns Gnade dazu, auch in dieser Woche, dass wir in der Gewissheit und in dieser Nüchternheit leben, dass du jederzeit wiederkommen kannst. Amen.